Das spielende Klassenzimmer.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 43 des spielenden Klassenzimmers. Am Mikrofon Daniel Bernsen. Nachdem wir in den letzten beiden Folgen einen Blick auf zwei Pionierprojekte geworfen haben, die beiden ersten Brettspielklassen in Deutschland, schauen wir heute auf ein anderes Projekt, das Schule und Unterricht durch Spiel verändern möchte. Hier im Klassenzimmer heute Christian Feddersen. Hallo Christian.
Ein fantastisches Moin zusammen. Moin Daniel.
Du kommst aus dem Norden?
Ich komme aus dem Norden, ja. Ich wohne in Nordfriesland und bin nahe der dänischen Grenze verankert.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass es geklappt hat und dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Und wenn du magst, stell dich doch selbst mal kurz vor.
Ja, gerne. Vielleicht kurz. Auch der Grund, warum ich hier wahrscheinlich sitze, ist, dass ich einer von mehreren Sprechern bin für ein Netzwerk bestehend aus Kunst- und Kulturschaffenden. Und wir haben uns jetzt erstmal genannt Elims Balladen als Arbeitsgruppe, um einen Titel zu haben, mit dem wir hausieren gehen können. Ich selbst bin Familienvater von zwei wunderbaren Kindern, die entweder in Kita sind oder bereits in der Schule. Wie gesagt, in Nordfriesland verankert und in meinen nicht-schulischen, freiberuflichen Tätigkeiten bin ich selbstständig und projektiere in Deutschland und im europäischen Umfeld erneuerbare Energien. Das heißt, ich stelle Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher auf, um die Welt miteinander energetisch zu vernetzen.
Das klingt sehr spannend und ist weit weg von dem, was wir normalerweise hier besprechen. Wir gucken mal, ob wir da noch eine Brücke schlagen können. Du hast es gerade schon gesagt, das Projekt, das du vorstellst, heißt Elims Balladen. Und ich habe auf die Webseite geschaut, einen Link findet ihr in den Shownotes. Und da schreibt ihr, dass es ein Netzwerk ist, das, so Zitat, dazu beitragen möchte, SchülerInnen ein besseres Rüstzeug mit auf den Weg zu geben. Und zwar auf den Weg der digitalen Transformation. Und dann kommt ihr mit einem Rollenspiel. Also ich war tatsächlich überrascht, weil, sagen wir mal, digitale Transformation und Rollenspiel habe ich bisher nicht zusammengebracht. Aber ihr habt euch bestimmt was dabei gedacht.
Ja, das ist die Frage, wie weit ich jetzt zurückspulen müsste. Also wir machen das Projekt seit 2019, sind inzwischen seit 6 Jahren dabei. Und in meiner alten Welt, die habe ich jetzt noch nicht erzählt, also vor der erneuerbaren Energiezeit, bin ich auch ein alter ITler, der in deutschlandweit IT-Projekte betreut und beraten hat. Also meine Aufgabe war sozusagen Schnittstelle zwischen Unternehmen und Herausforderungen an Unternehmen und der Softwareentwicklung zu sein. Halt Anforderungen aufzunehmen und dann sprachlich so umzusetzen, dass der Softwareentwickler wirklich mal das umsetzt, was dann auch erforderlich ist. Und wir haben uns in unserer Gruppe überlegt, wo sind Herausforderungen aktuell im Schulalltag, und die sind vielfältig, und wie könnte man darauf eigentlich reagieren und überhaupt agieren mit den Werkzeugen, die eine Schule zur Verfügung hat, mit allen Herausforderungen wie Lehrermangel, Kostendruck, Kompetenzherausforderungen, unterschiedlichste Schülerzusammenwürfelungen aus verschiedensten Schulen und unterschiedlichen Kompetenzen, Sprachbarrieren, fehlende Elternhausunterstützung, und je jünger sie Kinder werden, fehlende Vorläuferfertigkeiten aus den Kindergärten. Und das alles zusammengewürfelt hat sich dann irgendwann darauf kristallisiert, dass wir gesagt haben, als Basis, als Kit, um mal die Kinder zusammenzuführen, müssen wir die eigentlich erstmal wieder dahin zu hinbringen, was uns alle miteinander verbindet, und das erstmal miteinander sprechen und überhaupt eine gemeinsame Sprache pflegen. Und da bietet sich aus unserer Sichtweise das Rollenspiel, das Pen und Paper, sehr gut an. Auch die Flexibilität, zu der wir nachher bestimmt nochmal kommen. Und wenn wir erstmal eine gemeinsame Sprache haben und Sprache verstehen, dann kommen wir auch ganz schnell nachher zu Prompts, zu KI-Engines und Ähnliches. Denn so gut eine KI-Engine auch sein mag, sie funktioniert nur, wenn ich auch die Sprache A gut beherrsche, um eine Eingabe zu machen. Und genauso gut muss ich die Sprache beherrschen, um die Ausgabe zu interpretieren und eine Aussagekräftigkeit hinzugehen. Und wir haben gesagt, nach allen Gesprächen, die man jetzt so geführt hat in 6 Jahren, tun wir gut daran, an den Basics zu arbeiten, um überhaupt erstmal ein gemeinsames Rüstzeug zu haben.
Eine kurze Nachfrage. Du hast gerade Pen und Paper erwähnt, also Stift und Papier. Magst du es gerade mal erklären für diejenigen, die den Begriff vielleicht noch nicht gehört haben?
Ja, schwierig. Das ist immer ganz witzig. Darüber unterhalte ich mich auch gerne mit anderen, die Pen und Paper spielen. Erklär mal bitte kurz in 5 Worten, was Pen und Paper ist.
Du darfst doch länger machen.
Danke. Die einfachste Antwort ist selber spielen und dann weiß man's. Aber ist natürlich jetzt schwer hier im Podcast. Von daher würde ich sagen, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Improvisationstheater am Tisch. Das Publikum, was sonst Begriffe reinwerft, sind sozusagen Spielende, die fiktive Figuren einnehmen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Art Heldenreise bei Herr der Ringe, wo die Gefährten sozusagen jeweils eine Rolle einnehmen, wie Frodo, Gandalf und wie sie alle heißen. Und dann gibt es sozusagen einen Spielleitenden, der Geschehnisse moderiert. Das ist eine Art Regisseur innerhalb von einem Theater. So, und unter den Spielenden und dem Regisseur gibt es sozusagen einen kommunikativen Austausch. Der führt dazu, dass eine Geschichte verbal beschrieben wird. Und diese Geschichte selber, die zu erleben ist, die geben wir sozusagen wie in ein Regiebuch vor, um sozusagen auch alle auf eine gemeinsame Reise zu setzen. Und der Kniff daran ist sozusagen, und auch die Magie, die dahinter sich befindet, dass die Spielenden selbst an dieser Reise teilnehmen und diese durch ihre Figuren auch beeinflussen können. Also sie können die Geschichte selber verändern. Und das führt dazu, dass man selber eine Sogwirkung hat im Spiel selber und sich mehr und mehr damit beschäftigt.
Du hast gerade gesagt, der Anstoß kam quasi, ich formuliere das mal ein bisschen anders und hoffe, dass ich den Punkt dann treffe, dass ihr gesehen habt, es gibt irgendwie Defizite im deutschen Schulsystem. Und warum glaubst du oder glaubt ihr auch als Gruppe, dass eben Pen und Paper besonders gut geeignet ist, diesen Defiziten zu begegnen?
Ja, ein Schritt davor. Ich bin ein pragmatischer Friese, Daniel. Und ich bin irgendwann mal über eine Auswertung gekommen von der Bertelsmann Stiftung, Jobmonitor. Und dort wurden 54 Millionen Online-Stellenanzeigen ausgewertet. Und da steht so plakativ drin, wissen, welche Skills gefragt sind. Also was braucht der Arbeitsmarkt für Befähigung von Mitarbeitenden und Angestellten, die ich suche. So. Und man stellt ganz schnell fest, wenn man sich die Top 10 anschaut und man spielt so ein bisschen Pen und Paper seit 20, 25 Jahren, dass von den Top 10 ungefähr 8 Punkte dabei sind, die man erstmal vom Bauchgefühl her irgendwie bei Pen und Paper immer mitbekommt. Sei es Teamfähigkeit, sprachliche Kommunikation, soziales Miteinander, teilweise auch Teamführung, wenn wir über diesen Regie-Part nachdenken, ja, dann muss ja auch irgendwo dann die Geschichte weitergeschrieben werden. Und da sind ganz viele Belange dabei, wo man sich dann fragt, wenn das der Arbeitsmarkt bei so vielen Online-Stellenanfragen so radikal nachfragt, warum wird denn das nicht vorher mitgegeben? Und das Fallbeil kam am Ende des Tages über eine Annonce. Ich glaube, es war eine Förderung von Land Nordrhein-Westfalen. Die haben ein Startup gefördert, was kommunikative und soziale Kompetenzen in Unternehmen fördern wollte für die Mitarbeiter, weil die anscheinend da nicht ausreichend vorhanden sind. So, Preisfrage, was haben die gemacht? Die haben Pen und Paper gespielt. So, und dann sage ich als Nordfriese, warum zum Geier sollen wir denn jetzt, wenn wir 10 Jahre in der Schule gewesen sind, danach nochmal die ganzen Leute nochmal neu fördern, weil die Sachen, die wir brauchen, einfach nicht da sind. Wieso machen wir das nicht vorher und bringen das dahin, wo wir die Leute noch zu greifen bekommen, nämlich in die Schule hinein?
Und wenn wir jetzt von Schule reden, vermute ich mal, dass wir von weiterführenden Schulen reden. Oder siehst du das auch in der Grundschule?
Also das Pen und Paper, so wie wir das jetzt gestaltet haben, sehen wir ab der 5. Klasse und dann sozusagen bis Open End. Du kannst natürlich abgespeckte Varianten in Form von Erzählspielen und Ähnlichem auch schon vorher mit reinnehmen. Also das ist ja das Interessante, wenn man sich anfängt, so mit Pen und Paper in Deutschland zu beschäftigen. Du erfährst auf einmal ganz viele einzelne Hotspots, sei es in der Logopädie, in der Ergotherapie, in Inklusionsschulen, in ganz normalen Gesamtschulen, wo immer wieder Pen und Paper gemacht werden von einzelnen Fachkräften, die das letztlich als Methode einsetzen, um die Herausforderungen, die sie halt vor sich sitzend haben, irgendwie lösend zu helfen. Und wir versuchen das jetzt sozusagen zu systematisieren und zu vereinheitlichen, um dann mit einem Gesamtkonzept einfach in die Ecke zu gehen, damit wir nicht überall diese Thematiken und Fäden haben in Deutschland, sondern einfach mal mit einer Sprache vorangehen. Oder halt das Projekt.
Du sagst Konzept, genau, du sagst Konzept, du sagst ab fünfter Klasse. Dann lass uns mal konkret werden. Wie stellt ihr euch das vor?
Also tendenziell muss man wissen, dass wir unserem Projekt so aufgebaut haben, dass wir gesagt haben, im Hintergrund läuft im Endeffekt ein IT-System. Und das ist jetzt so ein bisschen von der Idee her, ist es jetzt wiederkehrend. Du hast ja, glaube ich, auch schon mal ein Part mit der Christina Valentina Brandt. Ne? Und da hat sie, glaube ich, referiert darüber, Profile anzulegen von Schülerinnen und von Schülern. Also Ähnliches machen wir auch. Wir sagen eigentlich erstmal, wo sind eigentlich deine Stärken und wo sind deine Schwächen? So. Und wir bieten sozusagen ein Pen und Paper an, das dich erstmal in eine immersive Welt holt. Die ist im Mittelalter angelegt. Wichtig ist da sozusagen eine Fiktion, die da eingegangen wird für die Schülerinnen, sodass sie aus dem Alltag rausgehen können, um sich da auszuleben. Und das Pen und Paper selber macht erstmal nichts anderes, in Anführungsstrichen, nur kommunikative und vor allem sprachliche Kompetenzen zu fördern. Das haben wir jetzt auch schon mal nachgewiesen über eine Studie mit der Uni Flensburg zusammen. So, das ist das reine Setting. Jetzt können wir aber sagen, wenn wir wissen, wer am Tisch ist mit den Stärken und Schwächen, können wir auch Elemente hineinziehen in das Pen und Paper, also Szenerien, die bestimmte Sachen fördern oder fordern. Das kann eine Pen und Paper Szene sein, zum Beispiel über eine Art Rätsel, über ein Logikrätsel oder Ähnliches. Das kann aber auch zum Beispiel ein Brettspiel sein, das könnte ein Wettkampf sein auf der Sportbahn draußen oder Ähnliches. Also die verlassen sozusagen die Immersion des reinen Pen und Papers, brechen das auf, um eine Flexibilität zu haben und einfach offen, systemoffen zu sein für andere Dinge, die jeweils an der Schule vorhanden sind oder eben auch nicht. Rein runtergebrochen bedeutet das, wir fördern immer soziales Miteinander und Kommunikation, Sprache, also alles, was DAF und DATS Themen sind, nachweislich und können additiv noch weitere Inhalte nach vorne bringen. Entweder über Pen und Paper Szenen an sich oder halt über, ich nenne es jetzt mal, externe Tools wie Brettspiele oder Ähnliches.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ist es so von euch gedacht, dass das quasi einen Raum hat? Ich sag mal, jetzt in schulischen Kategorien gedacht, wir haben jetzt 2 Stunden die Woche Pen und Paper, oder dass das etwas sein sollte, was quasi den ganzen Schulalltag in irgendeiner Form rahmt?
Also Stand jetzt, das ist ja ein lebendes Projekt. Das hat sich in den letzten 6 Jahren auch viel verändert von der Denke her. Also Stand jetzt ist unseren Wunsch, so das, was wir versuchen zu realisieren, ist hinzubekommen, zu sagen, es gibt zwei Pflichtstunden. Also es muss irgendein Pflichtfach werden. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, das in irgendeine AG zu packen, in eine Nachmittagsstunde oder Ähnliches. Weil am Ende des Tages geht es ja auch darum, gerade wenn ich über Kommunikation und Integration, Sprachherausforderungen nachdenke, gerade die Schülerinnen und Schüler mitzubekommen, die eben nicht so gut da drin sind und die würden freiwillig erstmal nie so ein Fach nehmen. Das ist ja genauso wie die Jungs und Mädels, die keinen Mathe mögen oder Ähnliches. Ab und zu muss man sie ja zu ihrem Glück zwingen. So, und das, was ich jetzt, sage ich mal, in den Gesprächen, zum Beispiel auch mit Schule und Spiel, mit dem gegründeten Verein mitnehme, ich glaube, da sind ja inzwischen über 500 Lehrerinnen verankert, mitnehme, ist das eine unserer größten Probleme aktuell überhaupt eine sprachliche, einheitliche Linie ist, die wir haben. Also, und dass die Werkzeuge, die aktuell an den Schulen vorhanden sind, nicht ausreichen, die Herausforderungen, die wir haben, zu lösen. So, und von daher ist es erstmal unser Wunsch, das politisch dahin zu drücken, zu sagen, pass mal auf, wir haben ja eine Lösung, wir haben die auch schon wissenschaftlich nachgewiesen und der Impact für dich selber als Schule ist kein fürchterlich großer. Du musst Zettel ausdrucken, die Schüler müssen Stifte und Würfel mitnehmen und können prinzipiell dann schon mal loslegen. Das würde sogar auch ohne IT-Unterstützung gehen. So, und es ist so konzeptioniert, dass du sagst, man kann das erstmal in der Theorie auch ohne pädagogische Fachkraft machen, zum Beispiel auch über soziale Stellen oder Ähnliches, um überhaupt, sag ich mal, eine Betreuung innerhalb dieser Schulstunde zu haben. Du kannst aber natürlich auch mit der pädagogischen Fachkraft Reflexionsphasen oder Ähnliches mit einbauen, um zu sagen, was ist erlebt worden, worüber müssen wir reden, Welche Konfliktszenarien hatten wir jetzt gerade hier in dem Bereich?
Ja, konkrete Nachfrage dazu oder eine direkte Nachfrage dazu. Wenn ihr sagt, naja, 2 Stunden verpflichtend sollten die Schulen dafür bereitstellen. Wenn ich 2 Stunden verpflichtend einer Klasse das anbiete, dann brauche ich ja auch sowas wie einen Lehrplan und eine Progression. Ich kann mir kaum eine Schule, eine Schulbehörde, auch eine Schulleitung vorstellen, die sagt, ja, ihr habt 2 Stunden und guckt einfach mal, sondern gerade wenn man den Anspruch hat, und den hast du ja gerade formuliert, in diesen Pflichtbereich reinzugehen, dann muss man wahrscheinlich auch sagen, okay, wir fangen hier an und dann geht es da weiter und wir haben dann quasi so Meilensteine, vielleicht auch so eine Zielvorgabe und vor allem auch eine Progression, dass es also quasi sich nicht immer im Kreis dreht und die Aufnahmen, ja, also nett beisammensitzen und ein Schwätzchen halten.
Ja, wie ist da jetzt eine einfache Antwort auf? Also, ja.
Ja, die einfachste Antwort ist, ja, wir haben Curriculum, hier ist es und kannst du gerne in den Shownotes verlinken.
Nee, haben wir noch nicht, aber.
Okay, aber ihr seid dabei.
Ja, also es geht ja nicht anders. Also ich sagte gerade eben ja, wir haben jetzt eine erste Studie jetzt gemacht mit der Universität Flensburg zusammen. Das haben wir jetzt nicht irgendwie so aus Spaß gemacht, sondern uns ist ja total klar, auch als mir als Nicht-Pädagoge, wenn ich daran baggern möchte, eine 2 Stunden Pflichtveranstaltung irgendwie jemanden aus dem Rücken zu zaubern, dann muss ich ja zu dem jeweiligen Land hin, zur Landesregierung. So. Und also sind wir jetzt ja zum Beispiel auch öfters jetzt hier jetzt in Schleswig-Holstein. So, und da ist mir schon vorher klar, dass sie sagen, ja, Herr Feddersen, ist ja eine tolle Idee, was Sie da haben, aber wo ist denn hier ein wissenschaftlicher Nachweis? Weil wir kommen doch nicht ohne Not, fangen wir jetzt an, über Lehrpläne nachzudenken und überzusehen, was schieben wir jetzt wohin, sondern wir brauchen Fakten. So, und die Fakten, die schaffen nicht nur wir, die schaffen momentan mehrere Projekte in Deutschland. Also auch, sag mal, partiell, wenn du zum Beispiel das Projekt von Jan Wagner nimmst mit Lira. Da geht es dann darum, um Mathe-Schwächen gezielt über Pen und Paper zu verbessern, was nachweislich ist. Das läuft dann über eine Universität in Berlin. Es gibt das Projekt von Raas mit der Dragon Legion. Da geht es dann darum, englische Sprachkompetenzen zu verbessern. Und ich sag mal, da ist dann, wie heißt das schon, die Dosis nachher am Ende des Tages, das der Gift. Wenn genug wissenschaftliche Erkenntnis da ist, Evidenz, dann kriegen wir, denke ich, auch schon irgendwann die ersten Landesmütter und Väter davon überzeugt, sich mal ernsthaft mit dem Thema zu beschäftigen. Und es geht jetzt darum, sage ich mal, sich konzeptionell und inhaltlich gut aufzustellen, dass du auch, sag ich mal, nicht nur irgendwie eine Studie hast oder eine Idee, sondern konkrete Vorgehensweise, wie ist was umzusetzen. Und das ist unser Vorschlag. Lass uns mal darüber reden. Und wenn er euch nicht passt, haben wir, weil es ja unser Kind ist, haben wir ja immer die Möglichkeit, das noch zu ändern, so dass es dann auch für den ministerialen Rahmen passt und alle glücklich sind. Aber das ist jetzt erstmal unsere sportliche Aufgabe, die wir vor der Brust haben.
Auf der Homepage habt ihr ein Video, wo so ein bisschen erklärt wird, wie das aussehen kann. Und was mir aufgefallen ist, ist, man sieht eine Gruppe, und das fand ich sehr beeindruckend, von, glaube ich, 5 oder 6 Schülern. Und die Spielleitung liegt bei einem Schüler, gleichaltrig. Fand ich sehr beeindruckend, wie er das gemacht hat, weil meine wenigen Erfahrungen mit Pen und Paper sind so, dass es halt extrem an der Spielleitung hängt. Also damit fällt und lebt es auch, ne? Und natürlich auch mit der Gruppe. Aber wie denkt ihr euch das, soll das konkret im Unterricht dann aussehen? Also haben wir jetzt, sagen wir, eine Klassengröße irgendwas zwischen 25 und 30 Schüler. Sind die dann in Kleingruppen unterwegs und führen das autonom durch? Oder hat der Lehrer, die Lehrerin so eine Rolle als Spielleitung? Ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen in so einem verpflichtenden Schulsetting. Also ich verstehe die Vorteile, weil das Sprachliche ist offensichtlich, ne? Auch das Kreative, auch das Einbetten gegebenenfalls von anderen Elementen und Unterrichtseinhalten in so eine, sagen wir mal, große Rahmengeschichte, ist für mich alles sehr plausibel, aber so die konkrete Umsetzung in einem Klassenverband eben kann ich mir noch nicht so gut vorstellen.
Ja, also prinzipiell, also erstmal das, was du sagst, stimmt. Die Herausforderung ist die Spielleitung. Das ist klar. Und es würde nicht funktionieren, wenn wir sagen, du hast jetzt eine 5. Klasse und die 5. Klasse untereinander sollen das Spiel unter sich ausmachen. Das funktioniert unserer Meinung nach nur klassenstufenübergreifend. Also dass die Schülerinnen und Schüler der höheren Jahrgänge die Spielleitung übernehmen von den jüngeren Jahrgängen. Beziehungsweise sich untereinander können sie sich auch spielleiten. Aber da haben wir jetzt, sage ich mal, A, so ein bisschen das Thema Altersunterschied und Respektposition ein gegenüber. Geht schon ein bisschen damit rein. Wir sehen die Vorteile auch da drin, wenn man über curriculare Inhalte nachdenkt. Das haben wir bis jetzt ja ausgeklammert, aber die kannst du natürlich auch im Pen and Paper abbilden, dass das sozusagen wiederkehrende Elemente sind von, für den, der die Spielleitung macht, weil das ja im Regelfall Themen sind, die, die er oder sie schon hatte und im Zweifelsfall auch Hilfestellung geben können sollte, wenn man sich dann noch daran erinnert, was man da mal vor ein oder zwei Jahren gemacht hat. Und du wirst sicherlich Gruppen haben, die ungefähr um die 5, maximal 6 Spielstärken groß sind. Also du wirst, keine Ahnung, 5, 6 Gruppentische haben im Klassenraum, die, die dann sozusagen dann das geordnete Spiel angehen. Wir rechnen immer in einer Doppelstunde aktuell. Theoretisch können wir es auch runterbrechen. Wir haben das, sage ich jetzt mal, erstmal auch von den Präsentationen und von den Dialogen in der Doppelstunde aufgebrochen, dass man sagt, es ist eine Doppelstunde, 90 Minuten. 10 Minuten ist eine gefühlte Ankommensphase, da passiert erstmal gar nichts in der Klasse, bis wir alle am Tisch sitzen und dann sind wir, haben wir das noch gut gerechnet. Genauso die letzten 10 Minuten, da sind alle nervös, weil bald ist endlich wieder Pause. Das heißt, wir haben so eine gefühlte Netto-Spielzeit von 50 Minuten. So, und man muss sich ein bisschen gedanklich davon verabschieden, weil du sagst, wie soll ich mir das vorstellen, von vielleicht einem klassischen Pen und Paper, wenn man jetzt YouTube mal bemüht und sucht nach den Rocket Beans oder ähnliches, die ja über Streaming Pen and Paper zeigen sozusagen, muss man sich ein bisschen von diesem superfreien Spiel innerhalb der Schule verabschieden. Das gelingt vielleicht für die letzten Klassen, aber ganz bestimmt nicht für die jüngeren Jahrgänge. Wenn ich mir mal überlege, wie schwierig das teilweise ist, auch wenn du jetzt zum Beispiel in der Gesamtschule bist, wie einige in der 8. und 9. Klasse, also kurz vor Arbeitswelt, überhaupt noch gar nicht so richtig gut vorlesen können. So wird freisprechen, vorlesen, agieren ist sowieso eine Herausforderung. Das heißt, wir setzen die auf eine relativ klare Schiene, wie eine Geschichte zu laufen hat. Eine Geschichte hat bei uns immer sozusagen ein gewisses Intro und auch ein Outro, das sozusagen an den Anfang der 50 Minuten und am Ende der 50 Minuten gesetzt ist. So, es hat einfach den Vorteil, wenn du es so aufziehst, dass die Stunde danach, egal wer am Tisch saß oder du hast ja auch Wechselbedingungen, alles Mögliche, was du beachten musst, du kannst immer wieder mit dem nächsten Intro am anderen Outro wieder ansetzen. So, und was da drinnen passiert, also nach Einführung und Ausführung der 50 Minuten, das ist jetzt erstmal freier Raum für unter anderem Pen und Paper. Und je nachdem, wie gut die Gruppe harmoniert oder auch eine Spielleitung ist, in Form von freiem Reden, Agieren, freiem Sprechen, umso weniger Pen und Paper Szenen brauchst du, weil die dich viel mehr aufspielen, viel mehr miteinander reden, viel mehr miteinander diskutieren. Und je weniger die das, sag ich mal, können und erstmal noch lernen müssen, sind sie eher in so gewissen Aktionsmomenten, wo sie tätig werden können. Das ist dann eher eine Reise wie eine Art Vorlesesequenzen, wo so Einzelparts übernehmen müssen oder. Also das ist dann richtig, du lernst sie sozusagen zum Spiel hin.
Ja, ich musste gerade dran denken, ich habe ein bisschen gespielt, vielleicht kennst du das auch, das ist für jüngere Kinder Ende Kindergarten, Anfang Grundschule gedacht, so nicht Schurke. Na, das habe ich mit unserem Großen gespielt. So ähnlich kann ich mir das vorstellen, weil das war relativ einfach. Da gab es klare Anweisungen für mich als Spielleitung und dann habe ich das mit ihm und Freunden gespielt. Das war eine mega Erfahrung und das zeigt ja auch, dass, sagen wir, das Format, wenn man das auf Schienen setzt und entsprechend rahmt, auch mit jüngeren Schülern halt machbar ist, wenn du halt eine Spielleitung hast.
Genau, also das kriegst du gut hin. Also es zeigen jetzt zumindest erstmal die Studien, die wir gemacht haben. Ich meine, die sind jetzt auch noch nicht deutschlandweit repräsentativ in dem Sinne. Also dafür brauche ich mir ja Tausende am Ende des Tages. Aber die sind schon sehr aussagekräftig. Also ich sag mal, da ist eine extrem skeptische Universität, die da vorher noch so gar keine Berührungspunkte hatte in dem Thema. Die ist sozusagen eines Besseren belehrt worden, was uns natürlich dann sehr freut. Das funktioniert schon. Also ich springe da jetzt gerade, ich denke jetzt nur gerade, weil ich ein Foto jetzt hier vor mir sehe von unserer kleinen Tochter. Die hat, die ist mit 4 Jahren haben wir ja durch Zufall angefangen, Story Cubes zu spielen. Weiß ich jetzt nicht, ob du die kennst. Also sind ja Würfel, auf denen Bilder drauf sind. Und dann geht es dann darum, du würfelst und je nachdem, welches Bild erscheint, wird dazu eine Geschichte erzählt. Und das ist sozusagen im Endeffekt eine kleine Vorstufe von dem, was wir dann in der Schule am Ende des Tages machen. Ne? Wir machen über kleine Aufgaben, versuchen wir sie spielerisch immer weiter in diese Sprechrolle und in die Kommunikationsrolle reinzubringen und versuchen natürlich auf der anderen Seite auch immer einen großen Spaßfaktor noch mit dabei zu haben. Weil wenn es keinen Spaß macht und keine Freude macht, bleibt am Ende des Tages auch ein gewisser Lerneffekt auf der Strecke. Ich glaube, da hast du mal einen großartigen Cast mit Uwe gehabt. Uwe Rosenberg, was das angeht. Aber das sehen wir gleich.
Ja, nee, also bin ich voll bei dir. Wenn das Ganze keinen Spaß macht, dann brauchen wir das nicht machen. Das ist die Stärke von Spiel, egal welche Art von Spiel, ne? Ich finde das alles plausibel, was du sagst. Jetzt bin ich ja auch in der erweiterten Schulleitung drin und manchmal kann ich mich nicht frei machen, solche Dinge dann immer schon zu konkretisieren. Und den Knackpunkt, den ich gerade gehört habe, war, als du sagtest, die älteren Schüler, Schülerinnen, Schüler sollen die Jüngeren anleiten. Und da war bei mir, ging direkt so die Schulleitungsbirne an. Ah ja, dann muss ich ja quasi den Stundenplan parallel setzen. Das heißt, wenn ich dann so eine Stunde oder eine Doppelstunde, ich glaube, die Doppelstunden sind gar nicht das Problem, weil viele Schulen auf Doppelstunden umgestellt haben, aus guten Gründen. Aber dann eben, das ist stundenplantechnisch immer eine Herausforderung, wenn du so Kopplungen hast. Und da müsste man ja quasi dann die 9., 10. Klasse koppeln mit der 5., 6. Klasse, dass sie dann halt zeitgleich denselben Unterricht haben, damit die dann rübergehen können. Dann hast du eine unterschiedliche Verteilung, sag mal, du hast 6 Gruppen mit 5 Leuten, dann bräuchte ich halt 6 Spielleitungen, aber ich habe dann in der 10. Klasse eben auch nochmal eine Gruppe mit 30 und nicht mit 6. Also weiß nicht, ob ihr da schon drüber nachgedacht habt, aber da ist so mein pragmatischer Schulleitungskopf sofort angesprungen und ich sehe da im Moment die größte Hürde tatsächlich.
Also unsere größte Hürde ist momentan die Kultusministerien der jeweiligen Länder. Das andere ist für mich Technik und der Wille in einer Umsetzung. Also da behaupte ich mal ein bisschen als frotzelig, wenn das gewollt ist und das allen hilft, dann finden wir da auf jeden Fall eine Lösung. Also ich sehe die Herausforderung, aber ich sehe die größere Herausforderung in den jeweiligen Ländern und in den Entscheidungsträgern, überhaupt erstmal eine Bereitwilligkeit herzustellen und Verständnis herzuzeugen, wie viel Benefit wir eigentlich mitnehmen für in Anführungsstrichen die Arbeit, die wir dann trotzdem noch haben. Da ist sozusagen, glaube ich, die größte Aktion dahinter. Also neben der ganzen wissenschaftlichen Aufbereitung, neben der Content-Erstellung, neben den Geschichten erzählen und der Illustration, was man nicht alles hat. Und natürlich muss man sich auch über Szenerien Gedanken machen, was passiert, wenn es eskaliert. Na, oder wenn Schüler einfach sich jetzt eine Doppelstunde anschweigen oder. Also das sind ja alles Thematiken, die aber für mich entweder lösbar sind oder sowieso schon bekannt sind, auch aus dem klassischen Unterrichten. Und ich sag mal, wir haben uns als Ziel gesetzt, ich sage immer so als Anekdote, als die Technik VHS-Kassette rauskam, die kennen ja vielleicht einige der Hörer und Hörerinnen hier ja auch noch, hat das ungefähr 10 Jahre gedauert, bis sie einen Einkehr in der Schule hatte als neues technisches Medium. So, und wir sind jetzt bei unserem Projekt jetzt im 6. Jahr und unser Ziel ist es, einen Tag schneller zu sein als die VHS-Kassette. Das sehe ich auch so auf einem ganz guten Weg.
Ich drücke euch die Daumen, dass das klappt. Ich hake aber an der Stelle nochmal nach, weil vielleicht vorneweg noch eine Frage. Du hast jetzt mehrfach auf die Studie verwiesen, die ihr über die Uni gemacht habt. Ist die frei zugänglich und können wir die in die Shownotes setzen?
Muss ich die Uni fragen? Also mein liebstes Ding ist, dass die Uni das veröffentlicht und reinstellt. Ich hätte da jetzt keinen Schmerz mit. Wenn die einen Link haben, dann schicke ich dir den. Das ist kein Problem.
Das wäre super. Gucken wir mal, wenn ihr was in den Shownotes findet, dann hat das geklappt. Genau. Ansonsten bleibt die Stelle leer. Ich glaube, dass das tatsächlich ganz spannend ist. Wer sich dafür interessiert, das mal anzuschauen. Und das Nachhaken an der Stelle. Jetzt hast du ganz oft gesagt, wir gehen über die Kultusministerien und wir wollen das quasi als verpflichtendes Unterrichtsfach haben. Und ich habe in meinem Kopf noch das Gespräch mit Markus Zimmermann aus Hamburg, ne, mit der Brettspielklasse. Und das ist ja auch nicht vom Kultusministerium genehmigt, sondern wir haben an der Schule ein Modell, wo sie verschiedene Schwerpunktklassen anbieten. Das ist ja auch ganz unterschiedlich und die Brettspielklasse ist einer der möglichen Schwerpunkte, die halt Markus mitbringt. Und ich habe mich gefragt, ob es wirklich ein Vorteil ist, dass euer Projekt so hoch anzuhängen und das quasi als Pflichtfach über die über das Ministerium im jeweiligen Bundesland in die Schule reinzubringen, oder ob nicht so ein Bottom-up-Ansatz viel effektiver wäre, dass man sagt, wir gucken mal, wo Schulen solche Schwerpunkte setzen oder auch solche freien Wahlfächer haben. Und damit hat man ja die Verankerung im Stundenplan der Schülerinnen und Schüler, ist ja genau das, was ihr wollt. Aber gleichzeitig ist es halt nicht genehmigungspflichtig, weil die Schulen Spielräume haben. Und dann hat man vielleicht erstmal, und vielleicht auch nur in Schleswig-Holstein, vielleicht auch noch in einem anderen Bundesland so, eine Handvoll Schulen oder vielleicht 10 Schulen oder 12, die das machen, mit wissenschaftlicher Begleitung, ohne wissenschaftliche Begleitung. Und dann ist es so erfolgreich und geil, dass das sich halt ausbreitet, ja, dass die Lehrer dann kommen und sagen, hey, wir kommen bei euch an die Schule und gucken uns das an, weil wir haben gehört, ihr macht da so tolle Sachen, und dann hast du so einen Schneeballeffekt. Also ihr habt das ja bewusst gewählt, zu sagen, nee, wir wollen das eine Ebene höher hängen, und wir haben gute Gründe zu sagen, das muss direkt von oben in die Schulen kommen.
Die Kurzantwort ist, wir machen tatsächlich inhaltlich beides. Zweite Antwort dazu ist, es gibt ungefähr 32.000 Schulen in Deutschland, und jede einzelne Schulleitung davon zu überzeugen, das erlebe ich in meinem noch Dasein nicht mehr, dass ich das schaffe oder dass unsere Gruppe das schafft oder ein Konsortium das schafft. Das ist dann einfach pragmatisch gesprochen, 16 Landesregierungen, auch wenn der Weg länger ist, zu überzeugen. Das ist dann ja auch nicht Schule immer alleine. Das ist teilweise, musst du auch über einen Kreis gehen oder über die Schulräte oder ähnliches. Und wir versuchen seit 6 Jahren über verschiedenste Kreise auch zu gehen, also über von der Kreispolitik in die Landespolitik, teilweise auch reden wir mit der Bundespolitik. Und es ist ähnlich sogar wie von der politischen Ebene auch auf Schulebenen. Es ist je nachdem, finde erstmal einen Ansprechpartner, der Zeit hat, oder hat der Schulleiter dann Zeit, der sich dem Thema annehmen will, oder du bleibst erstmal bei den Abfangjägern im Sekretariat hängen, oder musst es konzeptionell mit einzelnen Lehrern besprechen. Da ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit dahinter. So, und wir haben gesagt, wenn wir wirklich was verändern wollen und wirklich was nach vorne bringen wollen, dann müssen wir jetzt erstmal auf Neudeutsch den Moonshot versuchen. Runterrocken, weniger machen, können wir das immer noch. Auf einzelne Bundesländer können wir uns auch nochmal eventuell verkleinern. Wir können überlegen, dass wir das auch nur in regionalen Schulen machen. Wir können auch einfach sagen, wir machen es für eine ganz bestimmte Schulform nur und gar nicht offen für alle möglichen Schulen. Das können wir immer noch. Und wir haben gesagt, wir wollen den Moment erstmal nutzen, der da ist.
Ja, und du sagst ja auch zu Recht immer wir, und eingangs hast du dich auch vorgestellt als Sprecher der Gruppe. Und man merkt ja auch schon, das ist jetzt irgendwie kein Einzelkämpferprojekt, was du hier vorstellst. Vielleicht magst du nochmal erzählen, was bedeutet denn wir, und wer ist das, wie seid ihr vernetzt, wer kommt da zusammen? Also das deutet sich ja an, dass das schon nicht nur eine Hausnummer größer gedacht ist, sondern auch von der Gruppe her schon größer angelegt ist.
Gerne. Also ich sag mal, die Grundinitiatoren des Projektes, nenne ich jetzt mal, das ist, sag ich mal, der engste Freundeskreis um ein Pen-and-Paper-Spiel, was dann auch zufälligerweise Elims Balladen heißt. So, zufällig. So.
Zufällig.
Und
ah ja, okay.
Und da ist schon, das sind verschiedenste, weil wir verschiedene Charaktere sind, gibt es unterschiedlichste Motivationen, warum wir das jetzt machen. Na, das eine ist tatsächlich, ich sagte ja eingangs, diese Bertelsmann-Stiftung, Auswertung, schwingt da, ich sag mal, inhaltlich am wesentlichsten mit rein. Und natürlich hast du noch solche Sachen wie soziales Engagement, spielt für uns eine wichtige Rolle, weil wir alle, sage ich mal, eine große Wertschätzung darüber haben, in welchem Land wir leben und wie wir hier leben. Gefühlt leben wir hier oben in Nordfriesland nochmal in einer Wohlfühlbubble mehr als vielleicht woanders. Und wir sind da generell der Überzeugung, dass man nicht nur aus einem Fass voller Demokratie was herausnehmen muss, sondern man muss auch irgendwas, je nach seinem eigenen Gusto, auch wieder was hineingeben. Sonst funktioniert einfach unsere Gesellschaft, wie wir zusammenleben, nicht. So, und das war jetzt in dem Momentum unsere beste Idee zu sagen, wenn wir das schaffen, und es muss dann ja am Ende des Tages von mir aus noch nicht mal Elends Balladen sein, aber wenn wir das schaffen, Spiel zu verankern in der Schule, dann tun wir im besten Fall auch meinen Kindern oder sonst den danach folgenden einen super guten Gefallen und schaffen da wirklich was Großartiges, auch für die nächsten Generationen. Und das ist ein toller Antrieb, das zu machen. Und andere haben, sage ich mal, generell Sorge um demokratischen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ja, und da spiegelt auch wieder das, dieses Kommunikative, das miteinander reden mit hinein, natürlich man zumindest ein Gefühl entwickelt, dass soziale Medien uns verbal eher auseinander dividieren. Und wir haben das Pen and Paper so gebaut, dass wir gesagt haben, lass mal Technik weg. Ihr müsst erstmal miteinander wieder reden. Dann könnt ihr immer noch von mir aus am Ende der Schule mit einem Tablet rumspielen, wenn ihr es möchtet. Aber ihr braucht einen Raum, wo ihr miteinander redet, diskutiert und auch Meinungsverschiedenheiten einfach mal offen austauscht und trotzdem am Ende des Tages gemeinsam eine Lösung für eure Reise definiert. So, und welcher Raum ist heutzutage noch geeigneter als die Schule? Weil nach der Schule glaube ich nicht, dass wir diese Leute überhaupt noch greifen können. Von daher ist so dieser Gedanke geboren. So, und wie bin ich da jetzt hingeschwappt von der Sache her? Hilf mir mal, weil ich
von der Gruppe, genau. Über eure Motivation.
So, und das ist so der Kern der Initiatoren, die gesagt haben, wir machen das jetzt einfach mal. Auch glücklicherweise haben wir zumindest einen Pädagogen auch generell im Kernteam.
Herzlichen Glückwunsch. Ne? Schadet nicht. Man braucht sie meistens nicht, ne? Aber
ein Schulprojekt, habe ich gehört. Der uns natürlich dann auch viel Input gegeben hat. Und wir sagten ja gerade so, Spiel muss Spaß machen. Und wir können sehr viel, sage ich mal, Basics liefern. Wir können auch natürlich die Idee nach vorne pushen. Wir machen auch das Netzwerken, wir machen auch die Studie. Das können wir auch alles. Wir können auch die technische Umsetzung machen und die IT-Entwicklung definieren. Das ist gar kein Thema. Was wir aber nicht können, ist begeistern, motivierende Geschichten schreiben. Da sind wir keine Fachleute für. Was wir nicht können, sind großartige Szenerien zu bemalen und zu bebildern, so dass du dich, wenn du ein Bild siehst, wow sagst und sagst, da will ich hin oder das möchte ich erleben oder möchte ich haben. Na, also diese Momente, wenn man, sag mal, ein großartiges Buch aufschlägt und eine Seite, die illustriert ist oder ähnliches. So. Und da haben wir gesagt, warum fragen wir dann nicht einfach mal diejenigen, die das besonders gut können, bei uns mal ein Projekt mitzumachen? Warum tun wir uns nicht zusammen mit der Idee? Und wenn man jetzt überlegt, was ist eine wesentliche, grundsätzliche Stütze unserer demokratischen Zusammenhalts, dann ist es Kunst und Kultur. Also sind wir dann zu Messen gegangen, wie der Frankfurter Buchmesse, und haben angefangen, Buchautoren zu fragen, du, wir haben hier mal eine grundsätzliche Idee. Wir wollen in der Schule ein Konzept integrieren, also eine Art Lernmethode, und brauchen dafür unter anderem als Anker eine super großartige Geschichte. Hast du nicht Lust, die uns zu schreiben? Die wir dann sozusagen wieder technisch aufbrechen können und gliedern. Ne? Und überraschenderweise haben wir viel Zuspruch gehört. Das Gleiche haben wir mit Illustratoren gemacht. Das haben wir mit Komponisten gemacht. Wir haben inzwischen sogar einen Grammy-Gewinner aus dem letzten Jahr mit dabei bei uns im Netzwerk, der gesagt hat, ich habe Lust, bei euch musikalisch dabei zu sein. Und wir haben gesagt, das ist ja fantastisch, dass so viele Menschen aus dem künstlerischen Bereich bereitstehen, um Inhalte zu geben, die wir natürlich dann in einen pädagogischen Kontext ziehen müssen. Dafür brauchst du dann wieder die nächsten Fachleute. Aber sozusagen das Bestmögliche, was wir gefühlt momentan im deutschsprachigen Raum haben, auch zur Verfügung haben, um die Inhalte reinzubringen. Und das ist letztlich ein Handshake,
das klingt gut.
Für die Zukunft. Und uns war wichtig zu sagen, also wer kann denn besser den aktuellen Sprachgebrauch auch nutzen, als zum Beispiel eine Buchautor oder Buchautorin, die Kinderbücher schreiben, zum Beispiel.
Und ihr seid alle, auch mit denen, die du gerade genannt hast, ehrenamtlich dabei, aus der Motivation heraus etwas zurückzugeben, Schule, sag mal, zu verändern, das Lernen zu verändern.
Also mein Wunsch wäre, dass, also Kurzantwort, wir von Elends Balladen, ja. Nichtsdestotrotz ist mein Wunsch, dass Kunst- und Kulturschaffende für die Arbeit, die sie tätigen, gut bezahlt werden. Weil da habe ich ein riesen Fragezeichen aktuell, wenn ich mit denjenigen rede. Wenn ich auf der einen Seite höre, aus der Politik, dass Kunst und Kulturschaffende eine tragende Säule der Demokratie sind. Und wenn ich auf Frankfurter Buchmesse herumlaufe und man sich einfach mal mit den Menschen unterhält, die da aufstellen, und man stellt fest, dass 96-97% davon überhaupt nicht leben können, sondern das alles nebenbei machen, dann muss ich sagen, dann läuft ja gerade irgendwie was falsch bei uns im Staate. So, von daher wäre mir wichtig, dass die ihr ganzes Engagement, ihr ganzes Herz in auch letztlich als Teil der Ausbildung für die Jugendlichen stecken, dass die entsprechend honoriert werden. Das würde ich als total sinnvoll erachten.
Ja, also Finanzierung ist auch noch ein Thema. Mittel-langfristig ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Aber auch da, denke ich, wird sich eine Lösung finden, wenn quasi die anderen Punkte gelöst werden. Jetzt haben wir sehr viel über technische Details geredet. Mhm. Und eigentlich ist das Spannende ja die Geschichte. Mhm. Und du hast zwei Dinge gesagt. Das heißt Elems Balladen und das hat was mit Mittelalter zu tun. Mhm. Magst du ein bisschen mehr zur Story sagen?
Ja, also geht generell vom Verständnis her. Wir haben jetzt erstmal gesagt, wir haben ein selbstentwickeltes Pen and Paper, wir sind aber keine Game Designer, also es müsste dann auch sowieso auf den Prüfstand gestellt werden, bin ich der Überzeugung, dass man das auch verbessern kann. Wir haben nur, sagen wir mal, einen Heidenrespekt, was Lizenzen und alles Mögliche angeht. Deswegen wollten wir lieber irgendwas nehmen und verwenden, wo wir wissen, da haben wir dann mal einen Finger drauf und können es jegliche Art und Weise verändern. Und wenn man am Ende des Tages zu dem Entschluss kommt, das, was ihr bereitstellt, ist Mist, um es höflich zu formulieren, da sind wir auch die Letzten, die sagen, wir wollen das aber, sondern tauscht es bitte auch für was Besseres. Es geht uns ja um die Sache. Also das soll das kleinste Problem sein. Wenn man sich dazu entscheiden sollte, dass es vielleicht doch nicht ganz so Mist und die Welt, die ihr habt, ist interessant, dann ist es sozusagen eine Welt, die im mittelalterlichen Setting angesiedelt ist. Es hat ein bisschen damit was zu tun, dass wir so ein paar Umfragen gemacht haben bei Jugendlichen, die sich dann entscheiden mussten, was findest du interessanter, Mittelalter oder Science Fiction? Und 75% sagen Mittelalter und 25% sagen Science Fiction. Also haben wir gesagt, gut, dann machen wir eine Mittelalterwelt, wo wir uns jetzt selber aus der Historie dann auch eher wiederfinden. So, und das Schöne am Mittelalter ist, du kannst dann einfach auch unerklärbare Sachen hineinnehmen wie Magie und Ähnliches, um, sage ich mal, ein bisschen mehr Mystik und Fantastik mit hineinzubringen. Du kannst letztlich, weil es auch eine fantastische Welt ist, auch, sag ich mal, andere Völker und Ethnien und alles Mögliche mit hinein integrieren. Wir haben bei uns so einen gewissen Kunstgriff gemacht, dass wir gesagt haben, es gibt verschiedene Regionen bei uns in der Welt, die wir adaptiert haben aus der realen Welt, also aus unserer Welt, nur von unterschiedlichen Zeitepochen. Also wir haben sozusagen die Kelten, die Mongolen und die Römer und die Wikinger, die sind praktisch bei uns alle zeitgleich in der Welt und bevölkern verschiedene Areale, so da, wo man sie dann so generell hinpacken würde. Der Vorteil ist halt, dass du dadurch sehr viel Bebilderung selber googeln kannst, wenn es die Kids da interessiert, und die können sich dann sofort ein Bild machen, wie war es denn? Also wir haben gesagt, bei aller Fantastik, die es gibt, haben wir schon Anspruch, von das, was nicht fantastisch ist, das in einem gewissen historischen Kontext zu sehen, dass dieser richtig ist. Also ich sag mal, der klassische Tresen in der Taverne, den es ja sonst in jedem guten Mittelalterfilm gibt, den gibt es bei uns nicht. Ne, weil es den im Mittelalter eben auch nicht gab. Ne, so hat das halt nicht funktioniert. So, und da versuchen wir dann schon, sag ich mal, geschichtskorrekt in den jeweiligen Setting korrekt zu vermitteln. Mhm. So, dass das wenigstens
passt. Aber gleichzeitig auch mit Fantasy-Elementen durchmischt. Also ich vermute mal, Drachen und sowas gibt's bei euch auch.
Ich sag mal, Kinder wollen ja auch Helden sein und die sollen ja auch spannende Geschichten erleben. Ne? Und von daher, genau. Das macht uns natürlich auch Freude, die da zu sehen. Also die Wochen, die wir da begleitend in den Schulen tätig sein durften, die waren schon herzerreißend, muss man sagen. Die waren schön.
Erzähl doch mal ein bisschen von dieser Begleitung. Was war da für dich vielleicht ein persönliches Highlight, was du so erleben durftest?
Ja, also das eine habe ich ja schon vorweggenommen, das war generell das Ergebnis. Also es gab sozusagen noch vorher keine Studie, die per se sagt, hier, euer Pen und Paper kann soziale, kommunikative Kompetenzen vermitteln. Das ist alles, wir haben es zwar erahnt und gedacht und erhofft, aber es gab es nicht wissenschaftlich bewiesen. Das ist jetzt aber immerhin schon mal da und das ist gesetzt, wo sich dann auch andere Systeme sozusagen dann erfreuen können. Aber ich sag mal, generell fallen mir im Wesentlichen zwei Reisen ein. Und zwar das eine von Emma. Und Emma war eine sehr ruhige und sehr schüchterne Person am Spieltisch. Hat sich erstmal alles angeguckt und geschaut und so gut wie gar nichts gesagt in den ersten Wochen. Hat sich alles so angehört und hat die einfach machen lassen. Wenn es mal was zu würfeln gab, dann hat sie mitgewürfelt und alles war schön. So, und auf einmal fing Emma an, mehr und mehr ihre Figur zu verstehen und auch zu spielen und auch Situationen auszuspielen. Und sie, das ist sozusagen auch eine Art Folgestudie, die wir draufgesetzt haben. Sie hat sozusagen so, fing an, dass der Charakter sich spielsituativ ermächtigt anderen gegenüber. Sie hat auf der einen Seite ihren eigenen Vorteil für ihren Charakter angefangen zu suchen und gleichzeitig aber der Gruppe immer ein Benefit gegeben, um insgesamt die Spielstory nach vorne zu gehen. Und Emma entwickelte sich irgendwann von ein ganz schüchternes Persönchen hin zur Gruppensprecherin und hat sozusagen überall, wenn es Konflikte war, diese ausgehandelt, durchdiskutiert und im Sinne, in Klammern für sich selber, aber auch für die Gruppe, erfolgreich umgesetzt. So dass es sozusagen immer einen Geschichtsprogress gab, wo die Geschichte weitergespielt werden konnte. So, und das war dann auf der schulpädagogischen Konferenz, war das nachher irgendwann mal ein Thema, weil überall in den Klassen Emma sozusagen die ruhigste Person überhaupt gewesen ist und die konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass sie überhaupt so eine Art Redelsführerin wert oder Aktion für die Gruppe annimmt. Das führte nachher sogar dazu, dass als unser Projekt zu Ende war in der Schule mit der Uni zusammen, Emma sich auf Grundlage unseres Systems ein eigenes Pen und Paper, eine eigene Pen und Paper Welt ausgedacht hat und die sozusagen angeboten hat in der Rollenspiel AG und da dann als Spielleiterin aufgetreten ist, wo sie dann auch den sozialen Mitarbeiter plus noch ein paar Schülerinnen und Schüler sozusagen in die Welt eingeführt hat. Und das macht sie heute immer noch. Das war mega. Und das andere, das fällt mir seinen Namen gar nicht ein.
Du kannst ja einen ausdenken, nenn ihn Rolf.
Genau. Ich nenne ihn mal Max. Das ist genauso wie Emma. Emma hat eigentlich auch einen anderen Namen. Max hatte eine Zeit lang die Spielleitung auch am Tisch übernommen, weil er einfach Lust drauf hatte. Und er ist Schüler gewesen. Das fehlen mir natürlich die Fachbegriffe, weil ich kein Pädagoge bin. Aber er ist irgendwie ein E-Schüler gewesen. Also er hätte besonders Schwierigkeiten vom Lernen her, aber auch Sprach- und Vorleseschwäche. Und es hat es gerade so schön runterdekliniert. Spielleiter an sich ist ja trotzdem eine herausfordernde Tätigkeit. So, und wenn du dann auch einen Kleintext kriegst oder du musst eine Situation beschreiben, dann musst du die entweder frei artikulieren können oder du hast einen kleinen Vorlesetext, den du vorlesen musst. So, und das war gelinde gesagt erstmal eine gefühlte Vollkatastrophe als Zuhörer. Und das Großartige war aber, dass die Gruppe hat sich die Zeit genommen und hat ihn ganz in Ruhe seine Passagen durchziehen lassen, vorlesen lassen und haben dann zusammen weitergespielt. Das heißt, er hatte auf einmal da diesen Safe Space innerhalb des Spiels, sich zu trauen, auch was er nicht gut kann, das zu üben und durchzusetzen, was er sonst niemals im Klassenverband machen würde vor den anderen Schülern. Aber da waren sich alle einig, er hat die Rolle, er muss die Geschichte vorantreiben, wir müssen ihn gewähren lassen und das haben sie auch gemacht, ohne zu morden oder sonst irgendwas. Und das war eine super großartige Erfahrung, das zu sehen, wie sozusagen die da zusammengewachsen sind. Plus, jetzt sind wir gerade zusammengewachsen, fällt mir auch der nächste Punkt ein. Die Gespräche auf den Pausenhöfen haben sich geändert. Also du hast dann die Pen- und Paper-Gruppen, die sonst auch nie zusammenstanden, also von den Personen her, weil das immer unterschiedliche Freundeskreise waren, da standen auf einmal Pen- und Paper-Gruppen zusammen. Die haben sich dann in den Pausen um die einzelnen Abenteuer und die Geschichten dann erzählt. Und warum hat eine das so gemacht, andere das so gemacht? Also da war Handy und alles war da kein Thema. Die haben sich über Pen und Paper unterhalten. Da geht einem natürlich als Pen und Paper-Spieler das Herz auf dann. Ne? Das war großartig.
Ja, und das klingt auch toll. und macht, glaube ich, deutlich, was für Potenzial das System hat, ne? Also in vielerlei Hinsicht. Du hast Safe Space gesagt, du hast Persönlichkeitsentwicklung an der Geschichte von Emma deutlich gemacht und auch eine Veränderung in der Schulkultur, ne? Also auf dem Schulhof im Miteinander.
Also wir sehen, genau, was du sagst, ein Riesenpotenzial. Natürlich sind wir nicht so romantisiert, dass wir wissen, dass wir 100% aller Schülerinnen und Schüler abholen. Also wir sehen es als ergänzendes Mittel, was du mit ziemlich wenig Aufwand heute schon in der Schule integrieren musst, ohne dass die Schule, sage ich mal, von der Lehrerstrukturierung, von dem Kosteneinsatz oder sonst irgendwas, was Beliebiges aus der Bahn brechen muss. Aber ja, du musst natürlich organisatorisch schon was leisten, weil du hast auf jeden Fall den Stundenplan an der Backe, den du organisieren musst. Ja, auf der anderen Seite weißt du aber auch, was du gewinnen kannst. Und da sehe ich momentan, zumindest das, was wir raushören, große Chancen, dass man da Gehör findet.
Wer jetzt zugehört hat und, ich sag mal, Blut geleckt und sagt, das ist ein tolles Projekt, gibt es Möglichkeiten, wie man euch unterstützen kann?
Ja, mehrere. Also wenn man politisch verdrahtet und verankert ist, wir freuen uns über jeden politischen Kontakt, der sich für uns einsetzt. Egal in welchen.
Also Anruf von der Bildungsministerin wäre super.
Ja, gerne. Ich komme auch gerne überall hin. Das ist gar kein Problem. Das kann ich, da habe ich ja den Luxus der Selbstständigkeit und kann mir die Termine so organisieren. Also Frau Prien als Bundesministerin schuldet mir eigentlich auch noch ein Grünkohlessen. Ja, also Grüße gehen raus, Frau Prien. Ich darf gerne nochmal vorbei.
Ich weiß nicht genau, ob sie zuhört, aber falls ja, gerne.
Also wenn nicht bei dir, wo dann? Und politisches Netzwerk ist uns natürlich wichtig. Uns freuen natürlich auch Übersendungen von potenziellen Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, wir haben generell Interesse. Wir werden sicherlich in irgendeiner Art und Weise mit zum Beispiel Schule und Spiel zusammenarbeiten, so dass man das koordiniert auch lösen kann, um da, sag ich mal, ein gemeinsames Angebot auch zu schaffen. Ich kann dir auch nochmal einen Link senden. Also wir haben angefangen, kleine Selfie-Videos zu produzieren, auch von teilweise von unserem Netzwerk. Da darf auch gerne jeder mitmachen, das irgendwo hochladen, sodass wir es bereitstellen können. Da geht es einfach darum, dass man kurz sagt, hallo, ich bin Alfred, wer auch immer. Und ich finde das Projekt von Elias Balladen gut, unterstütze es. Also sinngemäß hört es auf mit, ich unterstütze Elias Balladen. Und das versuchen wir gerade tausendfach sozusagen zu synchronisieren, um sozusagen eine gewisse mediale und nachher auch gesellschaftliche Relevanz zu erzeugen. Am Ende des Tages geht es darum, dass wir nach meiner Einschätzung aktuell unter anderem neben den inhaltlichen Themen, die überzeugen müssen, auch gesellschaftlich überzeugen müssen, damit politische Vertreter aktiv werden. Das ist so momentan meine Quintessenz nach 6 Jahren politischer Arbeit, auch von Bottom-Top und nicht nur Top-Down.
Also, ihr seid aufgerufen, meldet euch, wenn ihr unterstützen und helfen wollt. Christian, gibt's noch was du gern noch hinzufügen oder ergänzen möchtest? Wo ein Punkt oder ein Thema, was du vielleicht im Kopf hattest in der Vorbereitung des Gesprächs, aber was wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten?
Bin ja sozusagen in der dankbaren Position, einfach Fragen beantworten zu dürfen. Von daher habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Über unser Projekt kann ich in der Tiefe natürlich noch viel detaillierter reden, aber ich wollte jetzt auch nicht beliebig in das Detail gehen. Wir haben da immer so eine Standardpräsentation, die bis zu 4 Stunden ausdehnbar ist. Aber ich glaube, die Zeit haben wir heute nicht. Von daher, nö, erstmal nicht. Also ich bin erstmal dankbar, hier sein zu dürfen und dass du neugierig nachgefragt hast. Lieben Dank.
Ja, vielen Dank für deine Zeit und die Darstellung und Vorstellung des Projektes. Wenn ein Bildungsminister, Bildungsministerin bei dir anruft, sagst du Bescheid, dann machen wir mit euch beiden nochmal einen Take hier.
Sehr gerne.
Ich drücke euch die Daumen. Es klingt für mich sehr spannend. Ich hatte ich dir im Vorgespräch auch gesagt, gar nicht so viel Informationen gefunden. Habe jetzt eine bessere Vorstellung von dem, was ihr wollt, wie ihr das angeht und bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, Daumen sind gedrückt. Ich wünsche euch alles Gute.
Ja, ganz, ganz lieben Dank. Dir auch.
Dankeschön. Tschüss.